Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Guten Morgen, liebe Freunde. Ich freue mich, dass wir uns heute sehen dürfen. Und dass wir über ein Thema nachdenken dürfen, von dem ich weiß, dass es jeden betrifft. Es gibt ja manchmal Themen, die sind nur für spezielle Leute, für eine spezielle Gruppe. Aber das Thema Angst, ich habe diese Predigt benannt, die alltägliche Angst, ist etwas, das kennt jeder von uns. Kein Mensch geht über diese Erde, ohne Angst zu haben. Selbst der, der als Gott in Menschengestalt über diese Erde ging, hat Angst kennengelernt. Es gehört zu uns, zumindest hier auf diesem Planeten. Als Christen müssten wir die glücklichsten Menschen sein, die Angst eigentlich nicht kennen. Und ich glaube, rein theoretisch, vom Verstand her, rein rational würden wir dem alle zustimmen. Wir haben einen Gott, der sich immer um uns kümmert. Einen Gott, der als der große Lastenträger bezeichnet wird, als der Fels, der uns Sicherheit und Halt gibt. Uns wird in der Bibel an so vielen Stellen gesagt, dass er aufpasst, dass uns kein Leid begegnet, das er nicht für uns vorgesehen hat, weil es zu unserem Besten notwendig ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, von dem wir wissen, dass er keine Freude an Leid hat und dass er es verhindert, wo es nur geht. Und doch befassen wir uns auch im christlichen Kontext so oft mit diesem Thema, oder? Und es gibt so viele Ängste, die uns umtreiben können. Wir haben jetzt gerade Schulanfang und man kann Angst haben vor dem, was im Schuljahr kommt. Angst vor einer Abschlussprüfung, Angst vor Maturaprüfungen, Angst vor den Klassenkameraden, Angst vor den Lehrern. Angst vor was auch immer. Es gibt immer einen Grund, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr morgens aufwacht. Sind eure ersten Gedanken ängstlich? Ich muss gestehen, wenn ich morgens aufwache, die ersten Gedanken sind nicht die positivsten, sondern die, die eher mit Problemen zu tun haben. Mit denen schlafe ich nicht ein, aber mit denen wache ich in der Regel auf. Da kommt, okay, was steht heute an? Welche Probleme könnte es geben? Wie wirst du dem begegnen? Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und dann werde ich immer mehr wach und nach verfliegt das Ganze und ich sehe es rationaler. Und ich sage mir, unwahrscheinlich, dass dieses Problem auftritt. Oder unwahrscheinlich, dass das unlösbar ist. Und so geht es dann über den Tag und ich denke, das kennt ihr auch. Momente und Situationen, in denen man sich vielleicht weniger sicher und dann mal wieder sehr unsicher, dann wieder sehr sicher fühlt. Gefühle sind nicht das Angenehmste. Außer sie sind angenehm. Aber das sind sie eben nicht immer. In der Kindergeschichte eben habe ich euch erzählt eine Sache, von der ich bis heute denke, wie konnte ich denn so dumm sein? Da laufe ich etwa 2 Stunden diesen wirklich steilen Berg runter. Schon schwer genug, mein eigenes Gewicht zu tragen. Die Beine zittern. Natürlich nehme ich einen Rucksack der Kinder, um es ihnen leichter zu machen. Und ich komme nicht auf die Idee, reinzuschauen, warum der so schwer ist. Wo doch jedem klar sein muss, beim Abstieg ist da nicht mehr groß Wasser drin und nicht mehr groß Essen drin. Das kann doch nicht mehr schwer sein. Und dann sind wir wirklich kurz vorm Parkplatz, rasten noch mal kurz aus für die letzte kleine Etappe und ich denke mir, ich werfe einen Blick da rein und finde diese großen Steine vor. Weil sie so schön sind, muss man sie mitnehmen. Ängste sind nicht schön und trotzdem kommt es mir so vor, ich halte es für ein passendes Gleichnis, dass wir vieles mit rumtragen, einfach weil es sich so ergeben hat und wir es gar nicht hinterfragen. Es ist doch normal, dass man, wenn man diese Verantwortung trägt, zum Beispiel für Kinder oder Verantwortung im Job oder vielleicht Verantwortung einfach für das persönliche Wohlergehen und meine Gesundheit, dass man eine gewisse Last verspürt und sich sagt, es könnte ja was passieren, ich könnte krank werden. Also muss ich jetzt darauf achten, dass das möglichst nicht geschieht. Und da gibt es dann so vieles, was man mit sich rumschleppt. Und wenn ich jetzt hier rumfragen würde, bin ich sicher, da käme eine ganze Menge. Einiges davon wäre konkret greifbar. Vielleicht ist hier jemand, der eine gewisse Veranlagung zu einer schweren Erkrankung hat. Brustkrebs zum Beispiel. Das kann man genetisch feststellen, zumindest bei etlichen Frauen. Und dann ist vielleicht die Sorge da, wann wird es mich treffen? Sollte ich vielleicht vorher Maßnahmen ergreifen? Wie gehe ich jetzt damit um? Ist zumindest noch konkrete Angst. Viel schlimmer, finde ich, sind die Ängste, die nicht konkret sind, die irrational sind, für die es gar keine Erklärungen gibt, die einfach so da sind. Und dieses Phänomen, das gibt es vor allem, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, bei uns Deutschen. Es gibt ein Phänomen, das von Engländern und von Amerikanern beschrieben wurde und den Titel bekam, The German Angst Phänomen. Man hat sogar diesen deutschen Begriff übernommen und es gibt ihn im Englischen und er wird verwendet, weil es bei diesem Begriff nicht einfach um Fear geht, ja, oder Terror oder irgendetwas anderes, wofür es schon Begriffe gibt. Dieses deutsche Wort Angst wurde mit übernommen in die englische Sprache, weil es eben nicht einfach Furcht, Terror, Schrecken ist, dafür gibt's ja schon Begriffe, sondern weil es eine diffuse, nicht greifbare, unbegründete und auch unnütze Angst ist. Und die ist einem Engländer, der das beschrieb, das erste Mal aufgefallen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin sicher, das gab es vorher schon, aber da besonders ist es aufgefallen und dann wurden Artikel darüber verfasst und heute gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu. So wichtig ist dieses Phänomen geworden. Ich möchte sagen, was mir Wikipedia dazu gesagt hat. Nur eine Zusammenfassung. Das German-Angst-Phänomen zeichnet sich durch eine diffuse Angst vor der Welt, vor der Gesellschaft und vor dem ungreifbaren Schicksal aus. Und das ändert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, je nachdem, was halt gerade so geopolitisch geschieht. In den 50er Jahren war das vor allem Vergeltungsangst wegen der begangenen Kriegsgräuel. Das ist nachvollziehbar. Das wird dann abgelöst in den 60er Jahren durch die Angst vor politischer Radikalität. Die 68er, die Studentenproteste, politische Umbrüche und Polarisierung in der Gesellschaft und die Angst vor dem Atomkrieg. Die ersten Bomben sind inzwischen gefallen, die atomare Aufrüstung hat längst begonnen. Und jetzt macht man sich Sorgen, ob vielleicht aus so etwas wie der Kuba-Krise tatsächlich auch ein Weltkrieg entstehen könnte, der dann nuklear geführt wird. In den 70er Jahren bleibt diese Angst des Atomkrieges, die Angst vor Terrorismus und der RAF kommt mit dazu und darüber hinaus eine Angst, die bis heute besteht, die Angst vor der Umweltzerstörung. Das wird jetzt immer stärker Thema. Und wer heute zur Schule geht, der wird das auch rauf und runter immer wieder hören. Oder wer einfach mal das Radio einschaltet. In den 80er Jahren kommt dann wirtschaftliche Angst dazu. Der große Boom der 60er und 70er Jahre ist vorbei. Jetzt haben wir es mit steigender Arbeitslosigkeit in Deutschland zu tun. Und mit einem finanziellen Problem im Staatshaushalt. Immer noch die Gefahr Atomkrieg. Die beiden Blöcke Ost und West sind ja immer noch da. Und eine Menge an Atomwaffenarsenalen, die immer noch aktiv und einsatzbereit sind. In den 90er Jahren setzt sich die wirtschaftliche Angst vor, noch einmal angetrieben durch die Wiedervereinigung. Wie wird das werden, wenn jetzt der Osten Deutschlands zum Westen dazukommt? Wird man das hinkriegen? So eine andere politische Einstellung, wie man sie dort hatte, andere Erziehung, andere Ideale. Und dann kommt in den 2000er Jahren etwas, das uns bis heute immer noch beschleicht, seit 2001 ganz stark, die Angst vor Terrorismus. 9/11 im Jahre 2001. Wie konnte sowas geschehen? Das hat Angst ausgelöst in den anderen, eigentlich sehr stabilen westlichen Staaten. Das kann ja auch bei uns passieren. Und wenn man sich heute die Terrorismus-Weltkarte ansieht, jedes Jahr wird sie erstellt, wie viel Terrorismus gibt es in welchen Ländern, dann sieht man, dass Europa sogar stärker als die USA von Terrorismus betroffen ist. Und dass es bei uns leider gar nicht so ruhig aussieht wie noch vor 20 Jahren. Terrorattacken in Deutschland, auch in Frankreich. Und wenn man dann noch sowas wie einen Amoklauf mit dazu zählt, haben wir kürzlich auch hier in Österreich erlebt, dann haben wir da sogar in anderen europäischen Ländern, die jetzt nicht vielleicht islamistischen Terror erlebt haben, dann doch auf persönlicher Ebene auch etwas, was man als Terrorismus bezeichnen kann. In den 2000er Jahren haben wir also Terrorismus, wir haben die Nahostkriege, wir haben die Wirtschaftskrise, aus der sich eine Staatsschuldenkrise entwickelt hat. Das reicht bis die 2010er, Staatsschuldenkrise. Und dann kommt noch etwas mit dazu, was heute nicht mehr so Thema ist, obwohl es doch da ist. Sagt euch Edward Snowden noch etwas? Und die NSA-Affäre? Ganz großes Thema gewesen, weil hier Freunde ausgespäht haben. Die USA haben Verbündete, NATO-Mitglieder, sogar ganz enge Verbündete, mit denen man Geheimdienstabkommen hatte, ausgespäht. Das passiert bis heute. Aber damals kam es groß auf und es gab politische Konsequenzen, kann man vielleicht nicht sagen, aber Gespräche. Überwachungsangst ist entstanden. Ich gehörte auch zu denen, die die Kamera am Laptop abgeklebt haben. Zumindest für eine Weile. Inzwischen ist das nicht mehr so und ich lebe einfach damit, dass sowieso alles überwacht werden kann, was geschieht. Man muss immer einen guten Grund haben für das, was man tut. Dann kann man auch gut damit leben. was dazugekommen ist, Fukushima und Atomangst und die Flüchtlingsströme ab 2015 und die Angst vor Überfremdung, die bis heute anhält, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Wir haben deshalb auch politisch einen Rechtsruck und eine Polarisierung erlebt. Und dann in den 2020ern, in denen wir jetzt gerade leben, wir wissen es alle, Corona-Pandemie. Und weiterhin Polarisierung der Gesellschaft. Da gibt's schon eine ganze Menge, oder? Wovor man sich fürchten kann. Und das sind nur die großen Dinge, die außerhalb meines kleinen Einflussbereiches liegen. Es gibt ja auch Dinge, die mich alleine betreffen. Vielleicht Angst um meinen Job, vielleicht Angst um meine Ehe, Angst um meine Kinder. Vielleicht Angst um meine Gesundheit, meine finanzielle Situation. Die Liste kann so lang sein. Ich möchte euch sagen, was die Angst im Jahre 2024 gewesen ist. Die Hauptängste unter den Deutschen, die Top 15. Ich fasse sie zusammen, weil die ersten 12 Plätze alle in unterschiedlichen Worten eigentlich das Gleiche sind. Die Top 12 Ängste der Deutschen, das sieht in Österreich und der Schweiz, in Zentraleuropa nicht viel anders aus, sind Finanzen und Ausländer. Finanzen, die eigene wirtschaftliche Situation oder die Situation des Staates und der Kommunen. Und was die Ausländer angeht, fremde Kulturen, Überfremdung und natürlich damit zusammenhängend Überschuldung. Wie sollen wir das stemmen, wenn so viele Fremde kommen, die auf unsere Kosten leben? Ihr kennt die ganzen plakativen Aussagen der Politik. Wenn ich das hier zu kurz zum Besten gebe, bedeutet es nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nur, was so herrscht an Meinung. Die Plätze 1 bis 12 ist alles wirtschaftliche Situation und Ausländer bzw. politische Spaltung. Und dann kommen noch die Plätze 13 bis 15, Klimawandel, Terrorismus und Krieg. Krieg mit europäischer, vor allem auch mit deutscher Beteiligung. Was man sich lange nicht hat vorstellen können. Oder wo man wusste, wenn, dann werden uns die Amerikaner schon raushauen. Das ist jetzt nicht mehr da. Und deshalb haben wir ja auch, ihr kennt es sicherlich politisch, eine große Aufrüstung in Deutschland beschlossen. Viel interessanter finde ich, und das betrifft jetzt vor allem die jungen Menschen, die hier anwesend sind, die Ängste der Jugendlichen. Das wurde auch erfragt, und zwar der Jugendlichen im Alter von 16 bis 19. Und das hätte ich nicht erwartet, dass diese Angaben hier kommen würden. An Platz Nummer 1, die Angst, die am größten ist und den 16- bis 19-Jährigen in Deutschland ist, tatsächlich die Angst vor Krieg. Und da haben unsere Medien sicherlich einen ganz, ganz großen Anteil daran. Es ist so unwahrscheinlich, dass es Krieg gibt, beziehungsweise es ist nicht wahrscheinlicher, als es in den vergangenen Jahrzehnten war. Es ist wesentlich unwahrscheinlicher als bis 1989. Aber die Nummer 1 ist Angst vor Krieg. Und das tut mir einfach nur leid für unsere Kinder und Jugendlichen. Man kann sich ja nicht mal darauf vorbereiten. Nummer 3. Ich nehme einfach mal die Ängste heraus, die mich stutzig gemacht haben. Nummer 3. Angst vor Einsamkeit. Und der 16- bis 19-Jährigen. Das ist auch eigentlich das Alter, in dem man sowas wie Einsamkeit nicht kennt und nicht fürchtet. Nummer 10 in Deutschland, Hungersnot. Ich sehe einige, die Köpfe schütteln. Ich habe es auch nicht fassen können. Die Nummer 10 ist tatsächlich Hungersnot. Und was mich noch mehr irritiert hat, sind die Plätze Nummer 14 und 15. Nummer 14, Kometeneinschläge. Ich weiß nicht, welche Verschwörungstheorien da angeschaut wurden auf YouTube oder irgendwo anders. Kometeneinschläge gehört zu den Top 15 der Ängste unserer Jugendlichen. Und Nummer 15, da habe ich jetzt gar kein Verständnis mehr für, Vulkanausbrüche. Das sind die Ängste, die da sind. Aber das zeigt, wie absurd Ängste sein können, wenn man die Ist-Situation mit dem vergleicht, wovor man Angst hat. Und das wird allgemein bekannt, gerade bei dieser diffusen, unkonkreten German-Angst, dass sie eben gerade nicht greifbar ist. Dass sie nicht mit den gerade gegebenen Lebenssituationen zu tun hat. Und trotzdem ist sie da und man trägt ständig so eine Last mit sich rum, weiß vielleicht gar nicht warum, man hinterfragt es aber auch gar nicht und man wehrt sich auch nicht dagegen. Es sind keine konkreten Nöte, die da sind. Es sind Ängste, die imaginäre Zukunftsprojektionen sind. Wenn man fragt, gibt es momentan einen Grund dafür, dass du dich ängstlich fühlst und unwohl, dass du dir Sorgen machst, dann würden die meisten sagen, es geht mir eigentlich blendend. Und im Vergleich zu vor 10, vor 20, vor 30 Jahren, gerade was die wirtschaftliche Situation angeht, sieht man immer wieder, es wird besser, es wird besser und es wird besser. Aber natürlich hören die Menschen, es wird so schwierig hier, es wird so schwierig da. Es mag schwierig sein, aber die Ansprüche wachsen ja auch. Heute ist es schon ein Problem, wenn ein Haushalt nur ein Auto hat. Geht ein paar Jahre zurück, vielleicht ein paar Jahrzehnte, 20, 30. Da war man froh, wenn man ein Auto hatte. Heute müssen es zwei sein und am besten noch eins für das Kind, wenn es 18 wird. Die Ansprüche wachsen. Deshalb hat man den Eindruck, dass es finanziell immer schwieriger wird. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Es ist so, und ich habe versucht zu eruieren, ob es dazu Untersuchungen gibt. Tatsächlich gibt es keine konkreten. Es schwirren ja manchmal so Dinge rum, die jeder kennt und doch kann sie keiner nachweisen. Ich habe immer wieder davon gehört und auch gelesen, dass etwa 95% unserer Sorgen umsonst sind, weil sie nie eintreffen werden. Das kann man an verschiedenen Stellen lesen und hören. Es gibt nicht eine Studie dazu. Man müsste viel zu lange dann nämlich mitgehen und sich ansehen, ob tatsächlich die Ängste, die da sind, auch eintreffen. Aber höchstwahrscheinlich ist das wahr. Zumindest irgendwie so in dieser Rangordnung, dass man sagen kann, 70-80%, vermutlich sogar über 90 unserer Sorgen, sind unbegründet. Und die begründet sind, weil tatsächlich mal was passiert, auf die kann man sich häufig gar nicht vorbereiten. Also sind sie auch unnütz, obwohl sie eintreffen. Wie will ich mich denn bitte auf einen Terroranschlag vorbereiten? Nicht mehr auf die Straße gehen oder vielleicht immer eine Gasmaske mit mir rumtragen, wenn es ein Gasanschlag ist? Will ich Waffen mit mir rumtragen, damit, wie ein Politiker in den USA mal sagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich will keinem was Falsches unterstellen, ein Politiker, als es wieder einen Amoklauf in der Schule gab, sagte, wir brauchen mehr gute Menschen mit Waffen, damit sie die bösen Menschen mit Waffen rechtzeitig erschießen können. Soll ich mir jetzt Waffen zulegen für den Fall, dass ich einem Amokläufer begegne? Vielleicht hier in Bogenhofen oder den Pulten der Schule deponieren für den Fall, dass? Wo kämen wir denn dahin? Daraus wird dann eine Gesellschaft der Angst, weil jeder jeden fürchtet. Es könnte ja was passieren. Ich könnte mir einen Panikraum zulegen. Ich könnte das Haus nicht mehr verlassen. Und tatsächlich gibt es Leute, mehr als wir vielleicht meinen, mehr als uns lieb sein kann, die ihr Haus nicht verlassen, die ihre Wohnung nicht verlassen. Soziale Phobien. Und das mag geschürt sein durch Angst vor einem Terroranschlag. Ich besuche keinen Weihnachtsmarkt mehr, denn da gab's doch mal was in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Ich schicke mein Kind nicht mehr in die Schule, denn da ist doch in Graz kürzlich was geschehen. Ich gehe nicht mehr in die Fußgängerzone, das hatten wir doch gerade in Mannheim noch kein Jahr her. Es ist gut, dass wir vieles schnell wieder vergessen. Wenn wir nur das aufzählen, was in einem Jahr passiert, in unserer Reichweite, dann könnte das schon eine Menge Angst auslösen, die uns nicht hilft. Ich komme im Leben doch gar nicht mehr voran, wenn ich all das zulasse. Als Christen müssen wir diese Ängste nicht haben. Ellen White geht sogar so weit, ganz deutlich zu sagen, nicht einen Moment sollten wir diese Ängste zulassen. Es passiert so viel Schreckliches in dieser Welt. Sie sagt, die Welt ist ein einziges Lazarett. Wir dürfen nicht darüber nachdenken, die Last würde uns zu schwer werden. Und da müssen wir uns auch hinterfragen, wie viel lasse ich denn zu von all den negativen Gedanken? Ich spreche hier auch zu mir, weil ich schon ein wenig ein Nachrichtenjunkie bin. Ich lese sehr gerne Nachrichten. Ich habe jetzt im letzten Monat im Urlaub mir mal gesagt, ich nehme mal Abstand davon. Ich schaue mal nicht die Tagesschau und ich schaue nur einmal am Tag nur ganz grob drüber, was es denn so Neues gibt. Das hat richtig gut getan, ich sag's euch. Und das genügt, um zu wissen, ob irgendwas Schlimmes in dieser Welt passiert ist, das mich womöglich betreffen könnte. Die nächste Pandemie, die werde ich sowieso mitkriegen. Wie kann ich mich davor schützen? FFP2-Masken horten oder vielleicht Toilettenpapier, das wird nicht helfen, wenn dann wirklich wieder eine Pandemie kommt. Oder finanziell, unter den Top 12 der Ängste war ja immerhin als Hauptgrund finanzielle Ängste neben der Angst vor dem Fremden und den Fremden. Dann könnte ich Angst haben, egal wie viel ich beiseite schaffe, vor dem Great Reset. Habt ihr auch schon gehört, oder? Das ist nicht mal nur eine Verschwörung, darüber wird ganz offen gesprochen, Weltwirtschaftsforum und an anderen Stellen. Eine Neuordnung der Besitzverhältnisse. Und als Christ schaue ich dann rein und sehe in der Bibel, da gab es das alle 50 Jahre. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Muss ich mich so klammern, da das Geld, das ich habe, oder darf ich darauf vertrauen, dass Gott mich versorgt? Matthäus 6, 33. Es gibt so viele Gründe als Christ, nicht ängstlich zu sein. Und ja, es gibt so viele Gründe als Weltmensch, ständig Angst zu haben. Und ich bedauere, dass so viele von uns, und ich nehme mich da nicht aus, so viele Tage erleben, in denen man auf der falschen Seite steht und mal wieder Angst hat vor irgendetwas, das an dem Tag geschehen könnte. und es trifft mal wieder nicht ein. Und ich stelle gar nicht fest, dass es nicht eingetroffen ist, weil ich es für so selbstverständlich nehme, dass der Tag wieder ganz, ganz harmlos verlaufen ist. Ich bin satt geworden, ich habe keinen Durst gespürt, ich konnte mich in ein Bett legen, das nicht, werde nicht von Bomben aufgeweckt und muss rausrennen. Das Wasser kommt immer zuverlässig aus dem Hahn, wenn ich mich duschen möchte. Wenn ich das Radio andrehe, dann höre ich etwas, weil Strom da ist. Wir haben so vieles, das für uns selbstverständlich ist. Wir haben damit natürlich auch viel, was wir verlieren können. Und ich glaube, dass das ein Grundproblem unserer Angst ist, dass es uns irgendwann ein wenig schlechter gehen könnte. Es gibt aber auch Ängste, die wurzeln ganz tief in uns und für die gibt es Gründe. Und wir müssen trotzdem lernen, damit umzugehen. In diesem Quartal studieren wir einen Mann, einen der Größten der Bibel, der von Angst wirklich, kann man sagen, zumindest lange beherrscht war, Mose. Es gibt da ein paar Verse, die mir da aufgefallen sind bei ihm. Ihr wisst, wie das manchmal ist in der Bibel, das schätze ich so an diesem Buch. Man liest Geschichten immer und immer und immer wieder und irgendwann stolpert man über einen Vers, den hat man einfach nur so runtergelesen und ist einem nie bewusst geworden, was der eigentlich gerade sagt. So ging es mir mit folgenden Versen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 2. Mose Kapitel 4. Wir hören gerade von der Berufung des Mose in Kapitel 3 und jetzt Kapitel 4 befinden wir uns mit großen Schritten auf dem Weg nach Ägypten und den ersten Einsätzen dort. Exodus 4 ab Vers 10, Mose antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Munde sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber, und da hören wir schon, dass die Antwort jetzt eher unangemessen ist, er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Und wir haben jetzt schon längere Diskussionen hinter uns und wir merken, dass Mose wirklich alles gibt, um sich vor dieser Aufgabe zu drücken. Er will das nicht. Und zuletzt kommt dann diese große Angst, die er hier ganz offen ausdrückt. Ich kann das doch gar nicht, send irgendjemanden. Oder wie man hier wohl vermuten kann, er will damit eigentlich sagen, jeder andere kann das besser als ich. Sende, durch wen du senden willst. Jeder andere ist besser als ich. Obwohl Gott sagt, ich habe den Mund gemacht und ich werde mit dir sein, sagt Mose ihm hier mitten ins Gesicht, auch wenn du mit mir bist und du den Mund und die Zunge gemacht hast, trotzdem werde ich schlechter sein als jeder andere. Würde mich interessieren, wie vielen von euch das so geht, dass ihr das schon erlebt habt, vielleicht nicht beim Reden vor Menschen, vielleicht in anderen Situationen, dass ihr sagt, jeder andere kann das besser. Und natürlich wird Gott mit mir sein, weil Gott es immer gut mit mir meint. Aber selbst wenn er mit mir ist, kann er mich nicht gut genug machen für diese Aufgabe. Jeder kann das besser als ich. Vers 14, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Ich finde es interessant, dass Gott hier überhaupt nicht hingeht, dem Mose zu sagen, das ist gar nicht so schlimm. Du kannst das schon. Du bist kein schlechter Redner. Das wäre die Art, wie wir dann oft leichtfertig antworten, oder? Das macht Gott nicht. Er weiß, dass Mose nicht gut reden kann. Ich habe den Eindruck hier in diesem Gespräch, dass Gott bestätigt, dass Mose recht hat. Er ist wirklich nicht der beste Rhetoriker. Vielleicht stammelt er sogar. Schwere Zunge kann auch bedeuten, dass er stottert. Wir wissen es nicht. Aber was Gott hier deutlich macht, ist, ich weiß ganz genau, wer was kann. Dein Bruder, er kann richtig gut reden. Du nicht. Trotzdem habe ich dich erwählt. Heute Morgen in der Lektion haben wir uns angeschaut, wie das mit seinem Bruder Aaron weiterging. Da müssen wir von hier gerade mal 18 Kapitel weiterschlagen. Und dann sind wir in Kapitel 32. 28 Kapitel. Und dann sehen wir in Kapitel 32. Und dann sehen wir, dass dieser Bruder zu Recht nicht gewählt wurde, obwohl er so gut reden konnte. Er hat immer dann gut geredet, wenn Mose dahinter stand. Gott wählt offenbar nach Charakter und Persönlichkeit aus und nicht einfach nur nach, ich nenne es mal, oberflächlichen Talenten. Redegabe ist eine tolle und eine ganz wichtige Gabe. Gerade in der Verkündigung des Evangeliums, gerade wenn es darum geht, für Gott zu arbeiten. Keine Frage. Super, wenn man gut reden kann. Aber viel wichtiger, das wird hier deutlich, ist, was für ein Herz hat diese Person? und wie wir die auch in Krisensituationen, wie mit der Sache mit dem goldenen Kalb oder als die Kundschafter zurückkommen, wie wir diese Personen in Krisensituationen reagieren. Interessant ist, das sehen wir dann später, und das ist der Vers, der mir dann beim erneuten Lesen erst richtig aufgefallen ist. Interessant ist, dass Mose trotz der ersten Erfahrungen diese Angst nicht loslassen kann, dass sie so tief verwurzelt ist bei ihm. Wir hören einerseits hier schon in Kapitel 4, nicht erst seit gestern, noch seit vorgestern, mit anderen Worten, das reicht lange zurück, vermutlich bis in die Kindheit. Und jetzt in Kapitel 6, Vers 30, kommt er noch einmal darauf zu sprechen. Jetzt waren sie schon beim Pharao. Aaron ist ihm schon zur Seite gegeben und hat im Namen des Mose gesprochen, was jetzt gleich noch einmal bekräftigt werden wird. Aber in Kapitel 6, Vers 30 hören wir erst, dass diese Angst sich schon wieder zu Wort meldet. Und Mose sagt, vor dem Herrn und zum Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte der Pharao auf mich hören? Mit anderen Worten, ich habe dir doch gesagt, dass es mit mir nicht gehen kann. Es würde mich interessieren, wie viele von euch die Verantwortung tragen und die das nicht wollten, aber von Gott gewissermaßen genötigt wurden dazu, genau das Gleiche schon gedacht haben. Vielleicht Gott gegenüber sogar im Gebet ihm das schon an den Kopf geworfen und gesagt haben, ich habe dir doch gesagt, ich kann das nicht. Und jetzt habe ich mich bemüht, ich habe mal eine Predigt gehalten, ich habe eine Jugendstunde gehalten, ich habe bei den Pfadis was gemacht und das ist voll daneben gegangen. Und dann hadert man vielleicht im Gebet und sagt, Herr, ich habe es dir doch gesagt, jeder andere kann das besser. Ich konnte das noch nie. Warum rufst du mich ausgerechnet für diese Aufgabe? Ist doch besser, ich koche vielleicht im Hintergrund, wo ich gar nichts sagen muss. Oder ich bin für den Transport verantwortlich, wo mich keiner sieht. Alles wichtige Dinge. Aber es braucht auch Leute, die mit Mut vorne stehen. Und dann antwortet Gott folgendermaßen. Kapitel 7, 1 bis 3. Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde. Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Lande ziehen lassen soll. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Das ist doch keine überraschende Situation, in der sich Mose befindet. Ihm wurde schon ganz am Anfang bei der Berufung Kapitel 3 und 4 gesagt, der Pharao wird nicht hören. Wie lange war Mose in Midian? 40 Jahre, oder? Musste das 40 Jahre Schafe hüten sein, bevor er bereit war, dahin zu gehen? Wir sehen, er war nicht bereit. Aber mit Gott geht es alles. Es musste abgewartet werden, bis der richtige Pharao an die Macht gekommen ist, weil da klar war, der wird nicht hören. Egal, welche Zeichen es gibt. Gott wollte seine Macht demonstrieren. Da aber keinen Menschen zwingt oder Herzen verhärtet, aktiv im Sinne von, ich benutze dich jetzt einfach und missbrauche dich, um meine Macht zu zeigen, musste er warten, bis dieser Pharao genau der Mann an der Macht ist. Und dann war es Zeit, seine Herrlichkeit, seine Macht zu offenbaren. Genau dafür wurde Mose berufen. Wie kann er sich jetzt beklagen? Ist doch alles genau nach Plan verlaufen. Aber das ist typisch tief verwurzelte Angst. Mose hätte die Fakten abgleichen und sagen können, wunderbar, es ist genau das, was Gott gesagt hat. Da wird geredet und er wird nicht hören. Wir sind auf dem richtigen Weg. Stattdessen sieht er den Fehler bei sich und sagt, hätte jemand anderes geredet als ich und mein Bruder, dann hätte es anders ausgesehen. Und genauso äußern sich tief verwurzelte Ängste, die hier vermutlich bis in die Kindheit zurückreichen. Dann ist man nämlich immer schuld an dem Versagen. Es sind nicht die Umstände, es sind nicht die anderen. Es bin immer ich. Und da kann man sich so wunderbar schlecht machen. Immer wieder. Ich möchte eines an der Stelle ganz deutlich betonen. Das hat nichts, gar nichts mit Demut zu tun. Angst ist nicht Demut. Ein demütiger Mensch muss auch um seine Stärken wissen. Und die auch einzusetzen wissen, ohne dass er hochmütig wird. Ein ängstlicher Mensch wird die Stärken, die er hat, gar nicht sehen und schon gar nicht einsetzen. Und genau da steht Mose jetzt. Ihm muss bewusst gemacht werden, Demut, er war sehr demütig, ist eine Sache. Aber Angst ist inakzeptabel. Und so lässt ihn Gott auch hier nicht. Und das finden Sie schön an der Geschichte, Gott bleibt stur und macht ganz klar, du wirst nicht entbunden von deiner Aufgabe. Mach weiter. Auch ein Aufruf von meiner Seite hier an alle, die Verantwortung tragen. Es ist sehr leicht, sich aus der Verantwortung zurückzuziehen und zu sagen, etwas weniger Last auf meinen Schultern, das täte mir jetzt gerade mal gut. In dieser Lebensphase oder in diesen besonderen Umständen, ja, sicherlich täte das gut und sicherlich wäre das angenehm, aber ist es richtig? Das ist eine ganz andere Frage. Für Mose wäre es viel angenehmer gewesen, Schafe um sich zu haben, denn die hören. Aber so ein Volk, das kann ihm doch keiner wünschen. Aber Gott lässt nicht locker. Es gibt keinen Segen für Kleinmut, für Unglaube und für Angst. Es gibt eine Menge Bedauern, wenn man später zurückschaut und sich sagt, was hätte ich erreichen können? Und ich habe es nicht getan. Schauen wir uns eine andere Angstgeschichte an, in der wir sehen, was geschehen kann, wenn man Angst wirklich mutig überwindet. Nicht einfach nur hinnimmt. Mose hat es hingenommen und er ist stärker geworden. Aber es gibt eine Geschichte, wo jemand tatsächlich in dem Moment, wo alle vor Angst schreien, so mutig ist, dass er etwas erlebt, was noch niemand vor ihm und auch niemand nach ihm erlebt hat. Ihr dürft mit mir aufschlagen, Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal erwachsene Männer schreien gehört hat. Ich weiß, dass meine Kinder mir schon mal gesagt haben, Papa, wir haben dich noch nie weinen gesehen. Hast du schon mal geweint? Und da habe ich gestellt, ja, ich habe auch schon geweint, sogar als Erwachsener, aber macht man nicht gerne vor den Kindern, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals vor Angst geschrien zu haben. Auch nicht in der Achterbahn. Aber hier haben wir es mit Männern zu tun, 12 an der Zahl, die vor Angst schreien. Und jetzt spreche ich mal alle Männer unter uns an, alle jungen Männer im Alter von so etwa, sagen wir mal, vielleicht 18 bis 25, gerade frisch erwachsen, so wie die Jünger damals wohl gewesen sind. In dem Alter, in dem man doch unerschrocken jeder Gefahr entgegenblickt, oder? Das Abenteuer entgegensehend eigentlich und was erleben möchte. Wir haben es mit genau diesem Alter zu tun. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, liebe junge Männer, was würde euch denn so in Angst und Schrecken versetzen, dass ihr schreien würdet? Das geht nur in Paniksituationen, oder? Wo man wirklich meint, jetzt geht's hier um Kopf und Kragen, ich werde sterben. Ich hatte schon beinahe vielleicht tödliche Autounfälle oder beinahe Unfälle, wo ich hinterher wusste, das hätte jetzt wirklich mir mein Leben kosten können. Geschrien habe ich nicht. Und Gott hat mich oft das Lenkrad da gerade so geleitet, dass mir zum Teil gar nichts passiert ist, Gott sei Dank. Also ich kann mir nur vorstellen, es muss unwahrscheinlich extrem sein, eine solche Situation. Und wir lesen davon Matthäus 14, ab Vers 22. Sogleich nötigte er, Jesus, die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Ich werde hier so ein bisschen kommentieren, nur ganz kurz, Vers für Vers, was mir da auffällt im Blick auf Angst. Erstens fällt mir hier in diesem Vers auf, Jesus ist die Ursache für diese Angst. Er ist derjenige, der die Jünger nötigt, ins Boot zu steigen. Er hätte auch sagen können, die Nacht zieht ein Sturm auf, er wusste das doch. Er hätte sagen können, ich gehe mit euch, wartet noch einen Moment. Ihr wollt nicht alleine sein bei dem, was euch da draußen begegnet. Er hätte noch sagen können, liebe Jünger, diese Nacht wird schwer. Hier sind ein paar erfahrene Fischer unter euch, aber das, was heute Nacht kommt, hat keiner von euch erlebt. Viel Glück. Hätte er sagen können, oder? Er hätte mit ihnen zum Abschied beten können, um Kraft zu haben für diese schwere Nacht, die vor ihnen steht. Alles nicht geschehen. Er nötigt sie einzusteigen, wohlwissend, was da kommen wird. Das dürfen wir auch. Wenn wir wissen, da kommt, wenn wir nicht wissen, dass schwere Situationen kommen, wir befinden uns plötzlich drin und möchten vielleicht vor Angst schreien, dürfen wir wissen, da gibt's jemanden, der hat genau das herbeigeführt. Wenn vielleicht auch nicht so leibhaftig wie hier, wo er sie nötigt, also wirklich sie überredet, da endlich einzusteigen und loszufahren. Vers 23. Als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, da war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Fällt euch da was anderes ein, wo man von einem Meer und von Wind und von Angst hört? Da fällt mir Daniel 7 ein. Daniel sieht dort in einer Vision, wie das Meer von den vier Winden der Erde aufgewühlt wird und daraus kommen schreckliche, furchteinflößende Tiere. Wenn ich das hier lese, dass der Wind ihnen entgegen ist und sie leiden Not von den Wellen, dann fällt mir das so bildhaft ein und ich denke mir, da hat Gott etwas Großes vor. Und dafür soll es vermutlich auch ein Sinnbild sein. Nicht nur, was dort damals so buchstäblich geschehen ist, sondern wenn wir uns in stürmischen Situationen befinden oder diese Welt oder unser Land sich in stürmischen Situationen befindet, sowas passiert nicht zufällig. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, erwachsene Männer, die an Gespenster glauben. Sie hätten auch von einem Dämon sprechen können, sie reden hier von einem Gespenst. Sie haben Angst vor etwas, vor dem wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und sie schrien vor Furcht. Hier hören wir, dass erwachsene Männer, einige davon erfahrene Seeleute, genau dort auf diesem galiläischen Meer. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und das fällt hier auf und an so vielen anderen Stellen. Sobald starke Angst aufkommt und ein göttliches Wesen der Nähe ist, kommt diese Aussage, fürchte dich nicht. Und da wird nicht lange gezögert. Das kommt sofort. Das werden wir auch gleich nochmal hören, wenn es um Petrus geht. Sofort handelt Jesus hier. Er möchte nicht, dass wir vor Angst schreien. Er lässt es vielleicht so weit kommen. Aber dann greift er auch sofort ein. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, und da würde ich gerne in das Herz von Petrus reinschauen können. Ich hätte ihn gern erlebt, was für ein Typ er eigentlich gewesen ist. In dem einen Moment, er ist einer von den erfahrenen Fischern, in einem Moment schreit er vor Furcht und im nächsten Moment, wo die anderen vielleicht gerade noch realisieren müssen, was da passiert, gerade noch verstehen müssen, das ist nicht Gefahr, sondern Rettung, die da naht. Mit dieser Gestalt, die dort auf dem Wasser geht. Er schaltet sofort und überlegt, was kann ich dann aus dieser Situation machen? Und ich glaube, das brauchen wir auch in unserer Gemeinde viel mehr. Männer und auch Frauen oder Kinder, die von einer Angstsituation so schnell umschalten und sagen können, hier bietet sich eine Chance, die ist einmalig. Vielleicht hat mir eine Krise, in die ein Land hineinschlittert, erst Angst gemacht. Aber jetzt erkenne ich, das ist eine einmalige Gelegenheit für was auch immer. Und so merkt Petrus hier, das ist eine einmalige Gelegenheit, um etwas zu tun, was noch keiner vor mir getan hat. Ist euch aufgefallen? Wir haben im Alten Testament Berichte von Totenauferweckungen. Wir haben Wunderheilungen. Wir haben Wunderspeisungen. Wir haben Leute, Elia, Henoch, die in den Himmel auffahren. Wir haben wunderbare Engelerscheinungen, wir haben alles Mögliche an Wundern, aber eine Sache haben wir nicht, die haben wir nur hier im Neuen Testament und nur einen Menschen, der das erlebt hat, das ist das Gehen auf Wasser. Petrus hätte das nicht erleben müssen. Heilstechnisch war das irrelevant, oder? Wir müssen nicht davon ausgehen, dass Gott genauso geplant hat, da muss mal noch jemand auf Wasser gehen, denn das ist für irgendwas Größeres unabdingbar. Petrus wollte das einfach. Das war ihm wichtig, seinem Meister hier so nahe zu sein und so gleich zu kommen. Und so kommt ihm jetzt gleich die Idee, dass er hier sagt, wenn du, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wenn ich hier lese in Vers 28, wenn du es bist, erinnert euch das an eine andere Situation? Die Jesus mit jemand anderem erlebt hat. Wenn wir 10 Kapitel weiter nach vorne gehen, in Matthäus 4 haben wir so eine Situation, da haben wir dreimal diesen Gedanken. Wenn du es wirklich bist, dann. Da ist es Satan, der mit Jesus redet, der einen Beweis haben möchte für seine messianische Sendung. Jetzt formuliert Petrus hier und man hätte doch erwarten können, wenn ich jetzt so der Autor gewesen wäre, hätte ich vermutlich gesagt, wie kannst du dich wagen? Was willst du Gott versuchen? Und Jesus reagiert komplett anders, weil er sieht, dass das hier nicht herausfordernd, provokativ, versuchend gemeint ist, sondern das kommt aus tiefstem Herzen. Dieser Mann möchte Jesus wirklich so nahe sein, dass er auch dieses Wunder mit ihm erleben möchte. Ich frage mich an der Stelle, was war mit den anderen 11 Jüngern? Die hätten doch auch aussteigen können. Es ist nur einer, weil er diese Situation, die so gefährlich wirkte, als eine Chance erkannt hat. Und ich glaube, das müssen wir ganz, ganz dringend auch lernen in unserem Glaubensleben. Dass wir nicht nur die Gefahren und die Risiken sehen und uns von Ängsten treiben lassen, sondern die Chancen, die sich gerade in extremen Situationen, in besonderen Situationen bieten. Petrus hat es erlebt, kein anderer vor ihm, kein anderer nach ihm. Und wir hören Vers 30, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Und jetzt hören wir wieder: sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Gab es nicht eine Menge Gründe zu zweifeln? Wenn ich mich hineinversetze in diese Situation, dann hätte ich mir doch, wenn man rational das Ganze betrachtet und einen Moment Zeit hat, bevor man handelt, aber bei Petrus wissen wir, er hat manchmal gesprochen, bevor er nachgedacht hat, vermutlich auch hier, hätte er erst nachgedacht, hätte überlegen können, wie geht das denn physikalisch, wenn ich als Mensch doch von meiner Masse her schwerer bin als Wasser, muss ich untergehen. Lass mir das außen vor, Gott kann das regeln. Jesus geht ja auch drauf. Dann hätte ich mich immer noch fragen können, wie gehe ich denn bitte schön mit Wellen um? Habt ihr euch das mal gefragt? Wenn wir Bilder haben, so auf Wasser gehen, wie das Motto momentan der Union, da haben wir auch so ein schönes Plakat, wo jemand auf dem Wasser geht, schönes, ruhiges Gewässer. Das haben wir hier doch gar nicht. Wir haben Wellen, die in das Boot eindringen und selbst die Fischer, die verschiedene Stürme erlebt haben, zur Verzweiflung führen. Sie denken, sie sterben. Wie begegne ich denn einer Welle, wenn ich auf dem Wasser gehe? Die wirft mich doch von links nach rechts und begräbt mich doch unter sich. Das ist doch wie wenn mich vielleicht Erde treffen würde und ich werde unter einer Erdwelle, einem Erdwall, einer Schlammlawine oder einer Schneelawine begraben. Da kann ich doch auch nicht leben. Es hat so viele Gründe gegeben, nicht auszusteigen, aber er macht sich überhaupt keine Gedanken darum. Er tut es einfach, weil er weiß, damit ist er seinem Meister noch näher. Und was wir lernen aus dieser Geschichte, damit sage ich euch nichts Neues, ist, solange er seinen Blick auf den Erlöser, auf den Retter, auf Jesus gerichtet hält, geschieht ihm gar nichts. Er fragt sich nicht, was los ist mit Sturm, Wind und Wellen oder mit der Masse, die er dort dem Wasser entgegengesetzt. Und als er aufhört, auf diesen Meister zu schauen, sieht plötzlich alles anders aus. Das lernen wir hier aus dieser Geschichte. Was uns das noch sagen kann, ich denke auch sagen muss, ist, wenn wir besondere Glaubenserfahrungen machen wollen, wenn wir Gott in einer Weise nahe kommen wollen, wie es nicht einfach nur so passiv vielleicht Gemeindestandard ist, dann müssen wir raus aus dem Boot. Dann müssen wir uns dem Wind und den Wellen aussetzen. Dann können wir uns nicht irgendwo im Boot verkriechen in der Hoffnung, dass es bald besser wird. Ja, das ist eine Möglichkeit, einen Sturm durchzustehen. Es ist aber nicht die Möglichkeit, um Gott wirklich richtig intensiv kennenzulernen. Wenn ich mir anschaue, wie oft Ellen White von einer öffnenden Vorsehung spricht, Opening Providence, wo sie im Zusammenhang immer wieder deutlich macht, wenn sich eine Tür auftut, dann müssen wir durchgehen, sonst werden wir Segen verpassen. Dann wird mir klar, das ist offenbar ein wirklich wichtiges Thema. 310 Mal spricht sie in ihren Schriften davon, inklusive Kompilationen, manches ist eine Wiederholung. Aber das war nicht einfach nur ein Randthema. Und einen ihrer Hauptwerke in Great Controversy, vom Schatten zum Licht, da sagt sie, auf Seite 316 in der englischen Version, 289 in der deutschen, sagt sie Folgendes über die Kirche als Ganzes, wie wichtig es ist, der öffnenden Vorsehung zu folgen. Wenn sich ein Moment ergibt, eine Chance, dann müssen wir die Chance und nicht das Risiko sehen. Da sagt sie, wenn die Kirche nicht der sich öffnenden Vorsehung folgt, jeden Lichtstrahl annimmt und jede Pflicht erfüllt, die ihr offenbart wird, wird die Religion unweigerlich zur Einhaltung von Formen verkommen und der Geist lebendiger Frömmigkeit wird verschwinden. Diese Wahrheit hat sich in der Geschichte der Kirche wiederholt gezeigt. Und an anderen Stellen spricht sie von Individuen, von Predigern, die Chance nicht genutzt haben, von Gemeindeleitern bis hin zu großen Verantwortungsträgern. Sie sagt immer wieder, du warst nicht bereit, dort und dort die Chance zu nutzen oder die Verantwortung, die dir übertragen werden sollte, wirklich anzunehmen und deine Pflicht zu erfüllen. Sonst würdest du heute ganz woanders stehen. Was sie hier sagt, ist nicht einfach nur, dann geht dein Weg halt ruhiger ins Ziel. Was sie hier sagt, ist, dass daraus Formalismus und, wie sie hier formuliert, kann man vielleicht sagen, eher kränkelnde Frömmigkeit folgen. Lebendige Frömmigkeit, lebendige Gottesbeziehung und auch ermutigende Glaubenserfahrung gibt es nur, wenn wir risikobereit sind. Ich rede nicht davon, naiv und tollpatschig alles zu machen, was irgendwie dumm ist. Wir müssen auch gut abwägen, was ist vernünftig und was ist es nicht. Aber das ist nicht das Thema meiner Predigt heute. Wir müssen auch risikobereit sein und mutig vorangehen, wenn wir sehen, dass Jesus führt. Lasst mich euch an der Stelle, wenn ich schon von Ellen White in ihrem Schrifttum spreche, lasst mich euch etwas vorlesen. Gebt mir die paar Minuten bitte noch. Lass mich euch etwas vorlesen, was ich das erste Mal als Jugendlicher gelesen habe und mich seither immer wieder berührt hat. Immer wieder daran denken müssen in verschiedenen Lebenssituationen. Und für diejenigen, die sie nicht kennen, die Vision, vielleicht wird euch das genauso helfen, wenn ihr Situationen begegnet, die schwierig sind und wovon euch verlangt wird, trotzdem weiterzugehen. In Zeugnisse Band 2, Seite 594 schreibt sie, und das findet sich, weil es ihr so wichtig war, auch in Leben und Wirken von Ellen White bzw. Life Sketches. Ganz wichtig für sie auch persönlich und das verarbeitet sie dort. Im Jahre 1868 im August, sagt sie, war sie in Battle Creek in Michigan und träumte Folgendes. Ich befand mich in einer großen Menschengruppe. Ein Teil dieser Gesellschaft war reisefertig und zog los. Wir reisten mit schwer beladenen Wagen. Unser Weg führte bergauf. Auf der einen Seite der Straße war ein tiefer Abgrund, auf der anderen Seite eine hohe, glatte, weiße Wand, die frisch verputzt und gestrichen wirkte. Kleiner Disclaimer, ich kürze diese lange Version etwas. Für die, die sie kennen, nicht wundern, ein paar Aspekte lasse ich weg. Die verfälschen den Sinn nicht, aber es macht es uns jetzt ein bisschen prägnanter und leichter auch vielleicht zu merken. Als wir weiterfuhren, wurde die Straße immer schmaler und steiler. An manchen Stellen schien sie so schmal, dass es keinen Sinn mehr machte, mit beladenen Wagen weiterzufahren. Daher schirrten wir die Pferde ab, luden einen Teil des Gepäcks von den Wagen auf die Pferde um und setzten unseren Weg auf dem Pferderücken fort. Bald jedoch wurde der Weg immer enger. So waren wir gezwungen, dicht an der Wand zu reiten, um nicht von der schmalen Straße in den Abgrund zu stürzen. Doch die Pferde stießen mit dem Gepäck immer wieder gegen die Wand, sodass wir gefährlich über dem Abgrund ins Schwanken gerieten. Wir hatten Angst, hinunterzufallen und an den Felsen zu zerschellen. Also kappten wir die Stricke, mit denen das Gepäck an den Pferden befestigt war, und ließen es in den Abgrund stürzen. Als wir weiterritten, fürchteten wir, an den engeren Wegstellen unser Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen. Da schien es, als würde eine unsichtbare Hand die Zügel ergreifen und uns über die gefährlichen Passagen führen. Das erste Eingreifen Gottes, das wird jetzt immer deutlicher werden. Doch dann wurde der Weg noch enger. Nun war es uns nicht mehr sicher genug auf den Pferden. Daher stiegen wir ab und gingen zu Fuß hintereinander. Einer folgte den Schritten des anderen. Jetzt wurden dünne Seile vom oberen Ende der sauberen weißen Wand heruntergelassen. Erleichtert packten wir zu, damit wir besser balancieren konnten. Mit jedem Schritt bewegten sich die Seile mit. Schließlich wurde der Pfad so eng, dass wir es sicherer fanden, den Weg ohne Schuhe fortzusetzen. Also zogen wir sie aus und gingen ein Stück auf Socken. Bald beschlossen wir, dass wir ohne Socken besseren Halt hätten. Also zogen wir auch die Socken aus und gingen barfuß weiter. Da mussten wir an jene denken, die Entbehrung und Not nicht gewöhnt waren. Wo waren sie jetzt? Ihr merkt, jetzt langsam beginnt ein Nachdenken und es wird immer deutlicher zum Ende hin, dass immer mehr hinterfragt wird, wo sind wir hier eigentlich, was tun wir hier eigentlich? Und erst am Ende kommt die Frage, wer hält denn die Seile eigentlich? Denn solange man noch ein bisschen Boden unter sich hat, ist das Seil eine Hilfe, aber nicht unbedingt so notwendig. In der Geschichte, von der wir eben gelesen haben, Matthäus 14, ist es genauso, oder? Im Boot, da kann man noch tun und man kann auch schöpfen und kann sich bemühen, aber das Holz wird tragen. Aber aus dem Holz, aus dem Boot auszusteigen und sich ganz auf Jesus verlassen zu müssen, das ist was ganz anderes. Und so wird auch hier deutlich, die Frage, wer trägt eigentlich, wer hält eigentlich das Seil, die kommt in dem Moment, wo klar ist, unter uns ist gar kein Boden mehr. Wir mussten an jene denken, die Entbehrung und Not nicht gewöhnt waren. Wo waren sie jetzt? Sie waren nicht in der Gruppe. An jeder Station waren einige zurückgeblieben und nur die gingen weiter, die Not gewöhnt waren. Die Entbehrung des Weges machten sie nur umso entschlossener, bis ans Ende durchzuhalten. Die Gefahr, vom Weg abzukommen, wurde immer größer. Auch wenn wir uns ganz nah an die weiße Wand drückten, war der Pfad trotzdem schmaler als unsere Füße. Wir verlagerten nun unser ganzes Gewicht auf die Seile und riefen erstaunt, wir haben von oben Halt, wir haben von oben Halt. Diesen Ausruf hörte man überall in der Gruppe auf dem schmalen Weg. Die meiste Zeit waren wir gezwungen, unser ganzes Gewicht an die Seile zu hängen, die mit jedem Schritt größer und dicker wurden. Ihr könnt euch schon vorstellen, wofür dieses Seil in diesem Gleichnis steht, oder? Das Seil des Glaubens. Der Glaube, der immer dicker und größer und stärker wird mit jedem Schritt, den wir im Glauben gehen. Jedes Mal, wo sich dieses Seil, der Glaube, bewährt, wird es fester und stärker und tragfähiger. Und damit bekommt ihr schon eine Antwort, eine erste auf die Frage, die ich in der Überschrift zur Predigt formuliert habe. Es ist nicht nur die alltägliche Angst, Untertitel ist, und wie man mutig wird. Man überwindet Ängste nicht, wenn man sich ihnen nicht stellt. Angst wird durch Glauben und dann durch gesichertes, erfahrungsbasiertes Vertrauen überwunden. Und das sehen wir hier mit jedem Schritt größer und dicker. Schließlich kamen wir an einen riesigen Abgrund. Hier endete unser Weg. Jetzt gab es nichts mehr, woran wir uns orientieren oder worauf wir unseren Fuß setzen konnten. Wir mussten uns ganz auf die Seile verlassen, die nun schon so dick waren wie wir selbst. Interessant, oder? Jetzt ist der Glaube so dick wie wir selbst. Und dieser Vergleich macht deutlich, ich mit meinem ganzen Gewicht und mit meinem ganzen Leben hänge an diesem Glauben, der dick genug ist, mich zu tragen. Das Seil ist jetzt so stark geworden wie ich selbst. Eine Zeit lang waren wir verwirrt und besorgt. Wir fragten ängstlich flüsternd, woran ist das Seil befestigt? Mein Mann stand direkt vor mir. Der Schweiß tropfte ihm nur so von der Stirn. Seine Hals- und Schläfenadern waren zu doppelter Größe angeschwollen und ein verhaltenes, qualvolles Stöhnen kam über seine Lippen. Und wer James White und sein Leben ein bisschen nur kennt, der wird wissen, solche Situationen hat dieser Mann öfters erlebt. Es war ideal, ihn in dieser Situation, auch in diese Vision, so mit einzubauen. Er hat das oft machen müssen, voranzugehen, wo sich keiner gewagt hat, voranzugehen. Auch von meiner Stirn tropfte der Schweiß und ich empfand eine Angst wie nie zuvor. Ein furchtbarer Kampf lag vor uns. Sollten wir hier versagen, hätten wir all die Schwierigkeiten unserer Reise umsonst durchgemacht. Mit anderen Worten, alle Opfer, die ihr für euren Glauben in der Vergangenheit gebracht habt, sind wertlos. Wenn ihr in 10 Jahren entscheidet, nicht mehr gläubig zu sein. Wenn ihr vielleicht kurz vorm Tod steht und ihr müsst entscheiden, alles auf eine Karte setzen. Wenn ihr in dem Moment versagt, euer Glaube nicht so gewachsen ist, dass ihr sagt, dieses Seil, dieser Glaube trägt mich auch über die Kluft, über den Tod hindurch, dann war alles vorher, egal wie groß die Opfer waren, umsonst. Was für ein Drama das wäre. Ein furchtbarer Kampf lag vor uns. Sollten wir hier versagen, hätten wir all die Schwierigkeiten unserer Reise umsonst durchgemacht. Vor uns auf der anderen Seite des Abgrunds lag eine schöne Wiese mit grünem, etwa 15 Zentimeter hohem Gras. Wer ihre Beschreibung des Himmels bzw. neuen Erde kennt, wird sie erinnern, das Gras ist für sie offenbar ganz besonders faszinierend. Das beschreibt sie auch dort, ja? Silbern und golden, schimmernd im Lichte. Obwohl ich die Sonne nicht sah, war die Wiese in ein helles, sanftes Licht aus purem Gold und Silber getaucht, ja? Das ist die Beschreibung des Himmels bzw. neuen Erde. Nichts, was ich auf Erden je gesehen habe, ist vergleichbar schön und herrlich gewesen. Doch konnten wir sie erreichen, kleine Fußnote, wenn das Gras schon so schön ist, dass es keinen Vergleich auf der Erde gibt, wie müssen die anderen Dinge aussehen? Doch konnten wir sie erreichen, so war unsere ängstliche Frage. Sollte das Seil reißen, würden wir umkommen. Wieder fragten wir im Flüsterton, woran ist das Seil denn befestigt? Einen Augenblick zögerten wir, dann riefen wir, es bleibt uns einfach nichts anderes, als uns komplett auf das Seil zu verlassen. Den ganzen beschwerlichen Weg haben wir uns ja an ihm festgehalten, dann wird es uns wohl auch jetzt nicht im Stich lassen. Dennoch zögerten wir verzweifelt, da sagte jemand, Gott hält das Seil, wir brauchen keine Angst zu haben. Die hinter uns wiederholten diese Worte und jemand fügte hinzu, er wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Schließlich hat er uns sicher bis hierher gebracht. Daraufhin schwang sich mein Mann über den furchtbaren Abgrund auf die schöne Wiese auf der anderen Seite. Ich folgte ihm sofort. Wie erleichtert und Gott dankbar waren wir nun. Ich hörte Stimmen, die in triumphierendem Dank zu Gott aufstiegen. Ich war glücklich, vollkommen glücklich. Was uns diese Geschichte lehrt ist und was Petrus nicht ganz geschafft hat, ist bis zum Ende durchhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass Petrus und Jesus nicht in das Boot gestiegen, sondern bis ans andere Ende mitgegangen wären. Vielleicht hätten sich hier unwahrscheinlich spannende Gespräche ergeben. In jedem Fall eine unwahrscheinlich wertvolle Erfahrung. Und ich frage mich auf der anderen Seite, wie viel verpassen wir in unserem Glauben einfach, weil wir uns aus Angst zurückziehen und uns nicht wagen, da wo Gott uns ganz klar führt, von den Situationen spreche ich. Wo Gott wirklich deutlich ist und sagt, renne, geh voran. Und ich vielleicht sage, das kann ich nicht. Das konnte ich noch nie. Jeder andere kann das besser. Oder vielleicht ehrlicherweise auch, ich will das nicht und ich wage mich nicht. Was verpassen wir da alles? Prediger 11, Verse 4 und 6 hören wir: Wer auf den Wind achtet, wird nie säen. Wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Es gibt immer einen Grund dagegen. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Und diesen Vers 6 finde ich so schön. Wir müssen den Samen sehen. Da mögen Wind und Wolken sein, aber ihr wisst, worauf das deutet, oder? Gerade dort im Orient, Wind und Wolken waren willkommen eigentlich, denn die können Regen bringen. Wenn ich den Samen ausgesät habe, ist das eine kritische Zeit. Da können die Krähen kommen und andere Vögel und holen sich den vielleicht. Dann habe ich nichts von der Saat. Wenn aber Wind und Wolken da sind und ich sähe dann aus, dann kann es Regen geben, befruchtet diese Saat und dann kann sie wachsen. Aber Wind und Wolken können auch zu einem Sturm werden und der Sturm kann alles wegspülen, dann habe ich gar nichts mehr. Davor kann ich Angst haben. Da kann gesegneter Regen kommen oder ein Sturm, der alles kaputt macht. Wind und Wolken können beides andeuten. Vers 6 aber machen deutlich, ich soll nicht ruhen, ich soll sehen, ich soll ausprobieren. Gott wird Gedeihen geben. Und da in diesem Vers wird eben deutlich, es gibt kein Misslingen. Es kann dies was werden, es kann jenes was werden oder beides. Was hier fehlt ist, dass beides misslingt. Ist euch das aufgefallen? Die Option wird dir gar nicht gegeben. Denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder beides miteinander. Aber ein vollständiges Scheitern wird gar nicht zur Option gestellt. Ich möchte euch eine letzte Erfahrung erzählen. Als ich im Jahr 2004, damals Student hier in Bogenhofen, BE gemacht habe in Überlingen am Bodensee, habe ich viele Menschen kennengelernt, unter anderem eine Frau mittleren Alters. Sie ist nicht rausgekommen und es stellte sich sehr bald heraus, dass sie von vielen Ängsten geplagt war. Sie hat nur im Fenster so mit mir gesprochen. Und wir kamen bis ins Gespräch und sie wollte mich ein bisschen kennenlernen. Ich habe erzählt, dass ich am Studieren bin und dass ich verheiratet bin. Und wir kamen irgendwie auch auf das Thema Kinder. Und diese Frau sagt mir mit aller Eindringlichkeit, du und deine Frau bekommt bloß nie Kinder. Kinder in diese Welt hineinzusetzen, ist ein Verbrechen. Die Welt ist so schlimm und sie wird immer schlimmer. Das war ihre Haltung. Würde ich mich von solchen Ängsten leiten lassen, hätte ich nicht nur 3 Kinder weniger. Ich hätte eine Menge anderer Dinge in meinem Leben auch nicht gemacht und nie erlangt. Ich hätte aus Angst nicht Theologie studiert. Wie soll ich das finanzieren? Ich wäre aus Angst nie Prediger geworden. Die Last der Verantwortung, die hat mich all die Jahre des Studiums und auch darüber hinaus begleitet. Ich denke mir auch heute manchmal, wie viel einfacher es sein könnte, Verantwortung nicht zu tragen. Und ich weiß, das spreche ich auch vielen anderen hier aus dem Herzen. Hätte ich mir dann ein Haus gekauft? Sicherlich nicht. Was mit dem Great Reset, der jetzt schon seit wie vielen Jahren? 5 Jahren, 6 Jahren angekündigt ist. Würde ich mich wagen, in irgendetwas zu investieren? Ich rede jetzt nicht von Finanzen, ich rede einfach von Lebensplanung, von Entscheidungen, die man trifft. Es gibt immer gute Gründe dagegen. Und es gibt immer Schwarzmaler, die richtig laut schreien können. Ist euch das aufgefallen? Wir dürfen uns davon nicht leiten lassen. Wenn wir uns davon leiten lassen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Glaubenserfahrungen machen und wenn wir später im Leben zurückblicken, voller Bedauern, vielleicht auch voller Trauer und uns sagen, da wäre eine Person gewesen, wir haben überlegt zu heiraten, wir hatten Angst, wir haben es gelassen. Es kann doch so viel schief gehen, oder? Und so viele lassen sich scheiden. Ich hätte vielleicht Besitz mir zulegen können, ich habe es nie getan, weil ich wusste nicht, ob ich das jemals finanzieren kann. Ich habe keine Kinder, weil wer weiß, ob ich die vielleicht falsch erzogen hätte oder denen was zugestoßen wäre. Und ich habe hier und da Entscheidungen nicht getroffen, die ich hätte können, aus lauter Angst, was passieren könnte. Und am Ende schaut man zurück und ich kenne leider aus meiner pastoralen Praxis zu viele von solchen Gesprächen, wo mir Menschen dann in der Rückschau sagen, hätte ich nur mal, hätte ich mich nur gewagt, das zurückzulassen und dorthin zu gehen, dieses zu tun und jene Entscheidung zu treffen. Ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die nicht von Angst getrieben sind, sondern von Mut. Mut, der faktenbasiert ist, der vernünftig ist, der nicht leichtfertig und leichtsinnig und vermessen ist. Ich wünsche mir, dass wir all unsere Ängste, die uns bestürmen, ob konkret oder unkonkret, ganz beruhigt in Gottes Händen lassen. Wenn wir morgens aufwachen, dass wir sagen, das und das heute könnte schwierig werden, aber ich weiß, ich gehe nicht alleine durch diesen Tag. Und dass wir voller Zuversicht, wie in diesem Gleichnis mit dem dicken Seil, sagen können, jeder Schritt weiter lässt das Seil ein wenig wachsen. Und so wird jeder weitere Schritt immer leichter, weil ich Halt von oben habe und keinen Boden mehr unter meinen Füßen brauche. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Und dass ihr dann alle, wenn ihr Stück für Stück auch älter werdet, wenn ihr dann den jungen Christen, den jungen Adventisten unter uns als Ratgeber und Mentoren zur Seite steht, dass ihr ihnen sagen könnt, ich bin auch schon mal da gewesen und ich bin weitergegangen im Glauben. Und Gott hat es honoriert und ich habe diese und jene gesegnete Erfahrung gemacht und heute bin ich da, wo ich bin. Gott möge euch segnen, wenn ihr das tut. So lernt ihr, mutig zu sein. So lernt ihr, Ängste zu überwinden. Ich verspreche euch, wenn ihr vor der Angst kapituliert, dann wird sie nicht nur stärker, sie wird sich auch vermehren. Die Angst wird nicht alleine bleiben. Da kommen andere mit hinzu. Wenn Jesus von Dämonen spricht, die ausgetrieben werden, und einer schafft es zurückzukommen, dann kommt er nicht allein. Er nimmt 7 andere mit sich, die schlimmer sind. Gebt einer Angst, die unbegründet ist, nach. Und ich verspreche euch, daraus werden mindestens 7, die noch schlimmer werden. Und das wird sich immer weiter in eurer Persönlichkeit, in eurem Charakter verfestigen. Und dann hat Satan eines geschafft. Er muss euch dann nicht mehr fürchten, weil ihr keinerlei Einfluss mehr habt, weil ihr gar nichts mehr tut. Er fürchtet die, die mutig vorangehen. Da mag man mal einen Fehler machen, aber selbst der liegt in Gottes Händen und er wird ihn nutzen, um Gutes daraus werden zu lassen. Die Erfahrung wünsche ich euch. Geht mutig voran und lasst euch nicht von Ängsten beherrschen. Wir müssen der angstvollen Gesellschaft und diesen Deutschen, die so viel Angst haben, zeigen, dass es auch anders geht. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.